Ja, dann erstmal schönen Dank für eure Bemühungen. Ich weiß, es ist nicht leicht, bei diesem Thema schon gar nicht mit den Räumlichkeiten, weil meiner Person offenbar, auch wenn es um andere Themen geht, in München hatte ich am 30. September erneut wieder, wie das ein Genosse nannte, eine Schnitzeljagd, was also die diversen Räumlichkeiten, die dann abgesagt wurden, weil die üblichen Bombendrohungen und sonst was per Telefon dann eingehen. Sind allerdings eher wahrscheinlich Indizien, in Hamburg gibt es das auch, eher Indizien für eine, glaube ich, endgültig in Panik versetzte Restszene. Das ist zwar sehr, sehr lästig, aber man darf sich nichts vormachen, sie repräsentieren eigentlich nichts mehr. Übrigens auch bei dem Thema des heutigen Abends, wo es ja dann doch so gewesen zu sein scheint, dass auch die Mehrheit der sogenannten radikalen Linken, also der Zünftigen, zu denen die Gruppe Solo ja nicht gehört, in ihrer Mehrheit aus unterschiedlichen Gründen überhaupt keinen Bock hatte, über diese Definitionsmachtschiene diesen Vorfall zu diskutieren. Also es sind die letzten Zuckungen. Man staunt immer nur, wenn man bedenkt, dass der zugrunde liegende Artikel in diesem August 10 Jahre alt geworden ist. Man staunt, wie hartlebig solche Dinge sind. Ich staune darüber, welch profundes Wissen über das, was in diesem Artikel drin steht, bei allen möglichen Leuten vorhanden ist. Dass es also eine Aufforderung zur Vergewaltigung sei und ähnliches mehr. Auf Nachfragen wird ständig auf irgendwelche Freunde und Freundinnen verwiesen, die einem das definitiv so gesagt hätten. Das stünde da so drin. Das mit dem Lesen ist irgendwie nicht so angesagt. Ich habe ein wenig im Netz herumgestöbert, um eine halbwegs konsistente Argumentation sogenannter Definitionsmachtsbefürworter zu finden. Und ich habe einen Text gefunden, dessen Autoren einigermaßen Deutsch können und sich bemühen, einige der wichtigsten Einwände gegen diese These zu widerlegen. Also das ist schon aus einer Verteidigungshaltung heraus geschrieben. Das Ding, also dieser Text heißt Überdefinitionsmacht. Es stammt von einer Gruppe, die sich Desperados Berlin nennt und ist am 14. März 08 ins Netz gestellt worden. Also ich habe jetzt wirklich mit Absicht nach etwas gesucht, das man nicht jetzt einfach so ganz billig schlachten kann, weil es einfach nur so gestammelt ist. Nicht? Man sollte ja auch beim Wort nehmen. Ich zitiere zunächst mal Verschiedenes daraus. Welche Bedeutung, beginnt dieses Zitat, soll das Wort Vergewaltigungen im Rahmen dieses Textes erhalten? Fragen sich diese Desperados. Gewalt meint hier den Einsatz von Zwangsmitteln zur Brechung eines fremden Willens. Vergewaltigung stellt also ein Gewaltverhältnis dar, in welchem sexuelle Handlungen gegen den Willen der Betroffenen vollzogen werden. Zitat Ende. Das entspricht teilweise bis in die Wortwahl dem Paragraphen 177 Strafgesetzbuch mit dem Titel Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, den ich nunmehr zitiere. Es entspricht diesem Paragraphen allerdings mit einigen relevanten Weglassungen, auf die ich dann komme. Also der 177 heißt, wer eine Person erstens mit Gewalt, zweitens durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder unter Ausnutzung einer Lage, in der das drittens unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder einem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Absatz 2. In besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn erstens der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, Klammer Vergewaltigung, Klammer zu, oder zweitens die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. Also das ist bereits ein sogenannter Qualifikationstatbestand. Drittens, noch ein Qualifikationstatbestand, auf Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter erstens eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. Vierte Qualifikation, auf Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder das Opfer A bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder B durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. So viel also vom Staat. So viel also auch die Mühungen des Staates, eine Definition von sexueller Nötigung und Vergewaltigung durchaus in Unterscheidung zu treffen und eben verschiedene, ich sag mal, Eskalationsstufen dieser Handlungen auf den Index zu setzen. Diese Abstufungen der sexuellen Handlungen und ihre Qualifizierung durch stark abweichende Strafmaße kommt bei Definitionsmachtsanhängern nicht vor. Wo das Strafrecht sich bemüht, die Handlungen zu definieren, um entlang dieser Definition den sogenannten Tatbestand der konkreten Tat auf die Erfüllung eines oder mehrerer der gerade zitierten Tatmerkmale hin zu überprüfen, das nennt man Rechtsstaatlichkeit, geschieht in der Definitionsmachtszene Folgendes. Ich zitiere wieder aus dem Papier von diesen Desperados. Was jedoch als Gewalt, als sexuelle Handlung oder auch als Grenze des eigenen Willens empfunden wird, kann nach Personensituation ganz unterschiedlich sein. Noch völlig abgesehen von der Frage, wie Vergewaltigung von anderen sexualisierten Übergriffen abzugrenzen wäre. Zitat Ende. Diese Anmerkung könnte ich unterschreiben und noch dem folgenden Satz stimme ich zu, der da heißt, welches Ausmaß an subjektivem Leid durch ein Verletzen körperlicher Grenzen bzw. Missachten von Bedürfnissen mittels sexueller Handlungen verursacht wurde, ist schon gar nicht anhand allgemeiner Maßstäbe zu ermitteln. Zu groß sind die Unterschiede von Person zu Person, von Situation zu Situation. Bis dahin also könnte ich zustimmen. Das könnte ich auch akzeptieren als eine Kritik an dem, wie Strafrecht seiner eigenen Logik nach funktioniert. Ausdrücklich widersprechen will ich der Fortsetzung. Da heißt es bei den Desperados, allgemein gesprochen beginnt sexualisierte Gewalt oder erzwungene Sexualität, beginnt die Verletzung der eigenen Grenzen schon in dem Augenblick, wo Menschen sich überrumpelt, übergangen oder irgendwie komisch fühlen. Und nicht erst dann, wenn gedroht oder geschlagen oder sonst mit körperlichem Einsatz vorgegangen wird. Zitat Ende. Ihr dürft mir glauben, dass das zwar ein Zufallsfund ist, jetzt dieser Text, aber genau das, was dieser skandalöse Satz ist, das, was diese gesamte Debatte ist es ja gar nicht, was diese gesamte Bewegung letztlich im Inneren zusammenhält, die diese Definitionsmacht einklagen. Nicht? Es geht also um Grenzverletzungen, immer dieses ominöse Wort der Grenzverletzung, auf das zu sprechen kommen wird. Und es geht darum, dass anders als das, was ich euch aus diesem Paragraphen 177 vorgelesen wird, hier recht eigenartige Dinge wie eben, jemand wird überrumpelt, übergangen und fühlt sich irgendwie komisch. Ne? Es wird also, ich sag mal vorsichtig, enorm ausgeweitet. Das, was man sehr wohl den Straftatbestand nennen müsste, denn die haben auch einen. Nur einen viel schlimmeren, weil sie weit unter den zivilisatorischen Fortschritten, die selbst in Deutschland der bürgerliche Rechtsstaat entwickelt hat, zurückfallen. Plötzlich haben wir nämlich den berüchtigten und von den Autoren verpönten allgemeinen Maßstab doch. Nämlich eine allgemeine und keineswegs individuelle Definition von sexualisierter Gewalt. Ne? Überrumpelt, übergangen, komisch fühlen. Ne? Vorher sagen sie, das kann man doch so gar nicht rubrizieren, weil das ist doch, es kommt doch darauf an, wie das Opfer es erlebt und das kann ganz unterschiedlich sein etc. Gebe ich völlig recht. Aber dann kommen sie mit einer entindividualisierten allgemeinen Definition, tun genau das, was sie dem Staat vorwerfen, mit dem Unterschied, mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie das, wo der Rechtsstaat sich bemüht, scharfe Rechtsbegriffe zu ziehen. Nicht zuletzt, um klarzumachen, was ist strafbar und was nicht. Was habe ich für, wenn ich bestimmte Dinge tue, zu erwarten? Entweder Strafen, 1 Jahr, 3, 5 Jahre, oder eben eventuell nicht, weil es nicht unter ein Strafgesetz fällt. Das nennt man Rechtssicherheit. und ist eine zentrale zivilisatorische Errungenschaft, die die Definitionsmachtszene nicht kennt. Damit ist zum einen der von mir geteilte Rahmen, um das nochmal aufzufassen, der persönlichen Wahrnehmung hier und zum anderen der von den Autoren so verpönte, alles subsumierende abstrakte Rechtsbegriff ineinander geschmissen. Über die Überrumpelung und so weiter komme ich später nochmal zu sprechen. Es dürfte evident sein, dass die getane Definition dieser Desperados von sexualisierter Gewalt nach Überführung in die Praxis geradezu schreit, und das kann nur der strafende Zugriff auf einen sogenannten Täter sein. Ich zitiere weiter aus diesem Desperado-Papier. Weil es diesem Text um eine politische, antisexistische Intervention und nicht um die angeblich objektive, die haben selber Anführungszeichen, Beschreibung und Einordnung von Sachverhalten geht, ne? Also es geht um die Intervention und nicht um angeblich objektive Beschreibung und Einordnung von Sachverhalten, wird hier, also in diesem Text, auf eine eigentliche Definition des Wortes Vergewaltigung verzichtet. So leicht macht man sich's. Damit ist es uferlos. Es kann alles und es kann gar nichts bedeuten. Und das ist eben gelogen, dass sie darauf verzichten. Es ist nämlich gleichzeitig auch noch gelogen, dass sie auf die Definition verzichten. Sie haben eine Definition, eben die unendliche. Sie verzichten mitnichten auf die Definition von Vergewaltigung. Sie fallen nur hinter den 177 StGB zurück, weil sie alles, was ihrer Meinung nach zusammengehört, unterschiedslos in einen Topf rühren. Der eine Frau auf dem Dancefloor antanzt, der ihre Hand ungefragt ergreift, der ihr einen Liebesbrief schreibt. Sie alle stehen am Anfang von etwas, das sich Vergewaltigung nennt. Ich zitiere weiter. Sehr oft wird bei Vergewaltigungen verfeinerter Zwang eingesetzt. Man achte mal auf diese Begrifflichkeiten. Verfeinerter Zwang. Das könnte eine ganz perfide Folter sein oder so etwas. Verfeinerter Fall eingesetzt und sie geschehen in Beziehungen. Ja, also diese Vergewaltigung. Wir Außenstehende können Vergewaltigungen so nennen, wie wir wollen. Die Tiefe der Verletzung, die eine Frau durch sexuelle Handlungen gegen ihren Willen erfahren kann, ist vollkommen unabhängig vom angewandten Ausmaß körperlicher und seelischer Gewalt und letztlich nur von den Betroffenen zu definieren. Wir haben also sexuelle Handlungen gegen den Willen der Frau, aber völlig unabhängig davon, wie es mit dem Ausmaß körperlicher und seelischer Gewalt sich überhaupt verhält. Wo fängt denn das jetzt eigentlich an? Was ist körperliche und seelische Gewalt? Offenbar das komische Gefühl, das einen ja durchaus auch mal befallen kann, wenn man einen Liebesbrief bekommt, den man vielleicht lieber nicht bekommen hätte. Aber vielleicht ist es ja ein Übergriff, eine Grenzüberschreitung. Übrigens ist es das auch, und das ist auch schön so, darauf werde ich zu sprechen kommen. Dies ist die individuelle Seite des Begriffs Vergewaltigung. Doch es gibt noch eine, es geht jetzt weiter im Zitat, ne? Also jetzt hier mit dem, das Ausmaß körperlicher und seelischer Gewalt letztlich nur von den Betroffenen zu definieren ist. Dies, geht es weiter, ist die individuelle Seite des Begriffs, Vergewaltigung. Doch es gibt noch eine andere, politische, nämlich, dass sich gar nichts bewegt, niemand reagiert, wenn der stattgefundene sexuelle Übergriff, nun heißt es nicht mehr Vergewaltigung, nicht mit der kräftigsten Vokabel belegt würde, die zur Verfügung steht und die schlimmsten Assoziationen wachruft. Diese Gruppe gilt als gar nicht besonders radikal etc. In Berlin, gehört also keineswegs zur Hardcore-Antisexisten-Szene oder sowas. Aber das nochmal sich auf den Lippen zergehen zu lassen, es gibt also eine politische Seite, weil sich nämlich nichts bewegt, niemand reagiert, wenn nicht der stattgefundene sexuelle Übergriff mit der kräftigsten Vokabel belegt würde, die zur Verfügung steht und die schlimmsten Assoziationen wachruft. Mit anderen Worten, die geben zu, dass sie dieses Wort in missbräuchlicher Art und Weise, hier stimmt das Wort missbräuchlich, einsetzen. Sie lassen ihm die Luft raus, es hat fast keine Bedeutung mehr. Gleichzeitig wissen sie sehr wohl, dass das eine zu Recht hochstrafbewährte kriminelle Handlung ist, die Vergewaltigung. Deswegen verwenden sie es. Damit, um Leuten Angst und Schrecken zu lehren. Das geben die allen Ernstes zu. Und mit solchen Leuten Sich an einen Tisch zu setzen, finde ich echt merkwürdig. Sage keiner, sie wüssten nicht, was sie tun. Sage keiner, sie wüssten nicht selber, dass sie missbräuchlich das Wort Vergewaltigung im Munde führen, um ganz andere, womöglich auch wirklich zum Teil unschöne Verhaltensweisen zu diskreditieren und eine schwarze Pädagogik gegen Regel- oder Grenzverletzungen anzuwenden. Das ist es doch, gegen Regel- und Grenzverletzer anzuwenden. Es ist schwarze Pädagogik und sie geben es selber zu. Und es ist ein Regime der Angst und des Schreckens, das sie einführen würden, wenn sie dürften. Aber mit der Selbsterhebung zur Szenejustiz, mit der Anmaßung, Staatsanwalt und Richter in einem zu sein, das bürgerliche Recht zugunsten einer szeneeigenen Femejustiz auszuhebeln, hat das natürlich alles nichts zu tun. Man ist ja Staatsfeind. Desperado sagt, das Recht als gesellschaftliches System ist eine abzuschaffende Form von Herrschaft. Ein System von Zwangsnormen, denen sich jeder, ne, das ist dieser Strich, der da unten, der ist für Transgender, ne? Also jede Frau, jeder Mann und der Strich unten, ein bisschen Transgender noch dazu, setzt sich inzwischen durch, denen sich jeder zu unterwerfen hat. Man ist, das Recht als gesellschaftliches System ist eine abzuschaffende Form von Herrschaft, ein System von Zwangsnormen, denen sich jeder zu unterwerfen hat. Das kommt schon darin zum Ausdruck, dass es zur Wahrung des Rechtes einer Macht, Klammer staatlicher Souverän, bedarf, die das Recht zuerkennt und garantiert. Im Fall eines Definitionsrechts wäre das dann die Szene, beziehungsweise es wären die Szene Männer, die den Frauen gnädig das Recht zugestehen, Vergewaltigung zu definieren. Hingegen wird durch den Ausdruck Definitionsmacht betont, dass es um die Selbstermächtigung von Frauen geht, sexistische Machtverhältnisse anzuprangern und zu bekämpfen. Es wird also der Charakter der Definitionsmacht als politisches Kampfmittel in emanzipativer Absicht herausgestellt und nicht ein Definitionsrecht für einen linken Szene-Pseudostaat aufgestellt. Diese verquaste Pseudo-Gedankenfolge ist natürlich längst die Antwort darauf, dass selbst die linke Szene oder so etwas in den diversesten Städten allmählich die Schnauze so gestrichen voll hatte von dieser Femejustiz, von diesen Steckbriefen. Die Jüngeren von euch wissen das vielleicht gar nicht. Da sind Steckbriefe rausgetan mit Bild des sogenannten Täters, mit Name und Anschrift und Telefonnummer, mit dem Verweis, dass er aus allen Zusammenhängen zu entfernen sei, nicht nur in der Stadt. Diese Dinger sind in andere Städte, in die jeweiligen Szenen weiter lanciert worden. Es ist mit einer wirklich akribischen, paranoiden, von grenzenloser Machtgeilheit offensichtlich besessener Weise sind da Leute wirklich buchstäblich verfolgt worden. Und in einem Falle, ich weiß es selber, weil ich das früher mal am Rande dieser Szene verkehrt habe, in einem Falle auch buchstäblich in den Selbstmord getrieben. Es ist nämlich nicht schön, wenn man einer Szene angehört und dann in den Urlaub fährt und zurückkommt und in seiner Stammkneipe, solche Szenemenschen sind ja sehr, sehr, sehr auf diesen kleinen Bereich, das ist ihr ganzes Socializing, ne? Den Steckbrief über sich selber findet, nachdem man sich vorher schon wunderte, warum einen keiner mehr anguckt. In den mittleren 90er Jahren in München ist der entsprechende Mann stracks nach Hause gegangen und hat sich aufgehängt, was zur Folge hatte, dass die autonom antiimperialistische Szene in München damals mitten durchgebrochen ist und sich seither nur noch hasst. Gegenseitig, was man sehr wohl verstehen kann, denn da scheint etwas schiefgegangen zu sein, sagen die einen. Die anderen haben sich auch nicht getraut, recht ist es ihm geschehen. Aber das sind mögliche Folgen. Übrigens, in Lübeck ist es ja so schrecklich weit auch nicht, was die psychische Verfassung dieses, wie ich höre, nicht besonders sympathischen Mannes angeht, dem man sein gesamtes Umfeld mal eben so locker weggehauen hat. Das gesamte Umfeld, wo er arbeitet, wo er wohnt, wo er sich wohlfühlt. Zurück zu diesem Zitat. Sie plaudern aus, was sie vorhaben und tun blauäugig so, als sei es das Gegenteil. Ne? Also als sei es eben gerade nicht die Anmaßung von Strafgewalt über andere. Als sei es das gerade nicht. Denn sie sind ja Staatsfeinde und sonst etwas. Aber natürlich steckt in dem gleichen verquasten Gedankenführung drin, dass sie genau das für sich beanspruchen in ihren Kiezen. Ne? Wenn es mal nicht um Vergewaltigung geht, dann geht sie Hamburg und St. Pauli, dann geht es halt um die Sauberhaltung des Kiezes vor Antideutschen und anderen Bonzen. Die Bestrebungen sind ja weiterhin vorhanden. So war es in Lübeck in diesem Jahr und in so vielen Städten seit mehr als 20 Jahren. Ihre Sanktionen, also die dieser Szene, kennen wir. Sie werden blind vollstreckt. Sie nennen ihre fragwürdigen Kneipen, Cafés, Konzertschuppen und Wagenplätze Schutzräume und sie verteidigen angeblich nur diese Schutzräume für die vergewaltigte Frau. Der in Rede stehende sogenannte Täter von Lübeck hat dabei alles verloren, denn er hat inzwischen überall Hausverbot, auf dem Wagenplatz, wo er gewohnt hat, in den Kneipen, wo er Bier getrunken hat und in dem Raum, für den er Konzerte organisiert hat. Nun ja, Schutzräume. Die Berliner Gruppe Desperados ist abgeklärt genug, die Konsequenzen nicht selber aufzuschreiben in den Text hinein. Sie wissen, dass es mit ihrem Gelittensein dann schnell zu Ende wäre, denn Berlin ist nicht Lübeck. Das kann man echt nicht bringen in Berlin. Man wird einem allgemeinen Hohngelächter ausgesetzt. Wirklich. Also da haben sich in Berlin emanzipatorische Fortschritte ergeben. Frag mich nicht wie, aber es ist so. Wie sowas brauchst du nicht zu kommen. Die Leute machen nur noch diesen. Das macht einfach keiner mehr mit. Also schön. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Da geht nicht mehr jeder Unfug durch in Berlin. Lübeck dagegen sagt basta. Und drückt damit aus, was Berliner Desperados auch gerne sagen würden. Die Gruppe Basta, die sich peinlicherweise auch noch Jugendgruppe nennt, sei im Folgenden zitiert. Und vorab möchte ich Ihnen zurufen, wollt ihr denn schon gar nicht mehr erwachsen werden? Ist es euch nicht peinlich, euch als Jugendgruppe selbst zu infantilisieren? Also die Jugend von Basta. Viel zu spät kommt diese Stellungnahme von einer Jugendgruppe, die stets von sich selbst behauptet, antisexistisch zu denken und zu handeln. Die Debatte hat ein Klima von Angst, Verleumdung und Unsicherheit. Könnte man so sagen, aber die meinen das ein bisschen anders, als ich das vielleicht mir denken tät. Fakt ist, Basta hat durch Schweigen und Wegsehen dazu beigetragen, dieses Klima zu erschaffen. Und wir müssen nun einsehen, dass wir unseren eigenen und den Ansprüchen anderer nicht gerecht werden. Anstatt selbst aktiv zu werden, haben wir zweifelhaften Akteuren das Feld überlassen. Ihr merkt, wie es jetzt nach Aktion drängt in diesem Satz. Und tragen in hohem Maße Schuld, Asche, an den feindseligen Stimmungen auf der Walli. Diese Feindseligkeit richtet sich vor allem gegen betroffene Personen. Das ist interessant, betroffene Personen, nun werden es immer mehr. Wir hätten uns viel früher gegen Täterschützerinnen, da fehlt übrigens dieses, glaube ich, zur Wehr setzen und das Definitions... Nochmal, wir hätten uns viel früher gegen Täterschützerinnen zur Wehr setzen und der Definitionsmacht gemäß gegen sie vorgehen müssen, um einen Schutzraum für die betroffenen Personen, es bleibt im Plural, zu ermöglichen. Zitat Ende. Gut geölt surrt die Betroffenheitsmaschine. Es fällt kaum mehr auf, dass die Menschenjagd schon erweitert worden ist. Den sogenannten Täter hat ja keiner schützen wollen. Der ist schon lange raus aus allen Zusammenhängen. Aber waren da nicht welche, die gezögert haben? Die Fragen nach dem Tathergang gestellt haben, auf dem Plenum des VEB oder des Café Brasil? Oder andere Gruppen, die sich gar nicht, und zwar wohlweislich gar nicht, zum Vorgang geäußert haben. Linkzusammenhänge sind sich wohl überall ähnlich und waren es wohl auch immer. Sobald sie ein Territorium, das sie Schutzraum nennen, zu verteidigen haben, nämlich, genau dann sind sie sich so ähnlich. Im größeren oder ganz großen Rahmen heißt so etwas, oder hieß so etwas, das Vaterland der Werktätigen. In den Jahren 1935 bis 1940 sind in der Sowjetunion zu Hunderttausenden Leute an die Wand gestellt worden, denen man zunächst vorhielt, sie seien nicht wachsam gewesen, das war der zentrale Begriff, aber erinnert euch, was ich euch von Basta vorgelesen habe. Weil sie sich nicht laut und früh genug gegen die Trotzkisten oder das rechte Zentrum oder wie das immer so genannt wurde, gestellt haben. Einige hatten sich sogar gegen den pauschalen Ausschluss dieser Leute gestellt, also als die großen Trotzkistenverfolgungen begannen und diese anderen Abweichler. Einige waren mit ihnen sogar befreundet gewesen. Zweifel, Kontaktschuld, Nichtverhalten. Das sind die Begriffe. Übertrag mal auf Lübeck. Zweifel daran, was ist denn da überhaupt passiert? Ich will es wissen. Kontaktschuld, ich kenne entweder vielleicht den Täter persönlich, den sogenannten Täter, oder ich kenne persönlich welche und mag die sogar, die Innerszene-Verfolgung gar nicht gut finden, Kontaktschuld, nicht verhalten. Ich gehe nicht nach vorne und klage an. Was in der Sowjetunion bedeutet hat, dass du dafür angeklagt worden bist, das konnte tödlich enden. In so vielen hunderttausend Fällen. In einer Zeit, in der der gemeinsame Schutzraum Sowjetunion als existenziell bedroht halluziniert wurde, war das schon beinahe das Todesurteil. Ausschluss aus allen Zusammenhängen war dann die kalte Wand im Keller der Lubjanka oder die unbarmherzige Eiswüste Sibiriens, die von zehnen maximal zwei überlebt haben. Diejenigen, die ihren Hals noch retten wollten, sprachen wie die Jugendgruppe Basta und haben sich vorab bereit erklärt, nunmehr jeden, den besten Freund, den ältesten Genossen, den Nachbarn oder gar die Ehefrau anzuschwärzen und auszuliefern. Die Logik ist die gleiche. Die Logik, die da heißt, na, um darauf nochmal zurückzukommen, nicht? Also es beginnt irgendwie damit mit, wir hätten uns viel früher gegen Täterschutzungen zur Wehr setzen und der Definitionsmacht gemäß gegen sie vorgehen müssen, um einen Schutzraum zu ermöglichen. Na? Und da wird plötzlich von allen möglichen anderen Gruppen und Akteuren, denen man nicht verhalten oder intern geäußerten Zweifel oder sowas vorwirft. Das ist die Logik des eiskalten Staatsmordes. Und das ist die Logik der Definitionsmachts Menschenjagden immer schon gewesen. Ein gnädiger Gott hat uns alle davor bewahrt, dass diese Menschen wirklich Macht bekommen haben. Die Zahl ihrer Opfer dürfte bei weitem höher sein als das, was sie selber als Opfer präsentieren. Denn die Säuberungen haben ja zeitweilig hervorragend funktioniert. In allen Städten. Auch in kleineren als Lübeck, wo immer so eine Szene war. Zurück zu Desperado aus Berlin, noch ein Zitat von denen. Letztlich kann es durch noch so viel Texte und Sexismusdebatten niemandem abgenommen werden, eine Sensibilität und Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln, die es erlaubt, unter gegebenen Umständen das Richtige, also das Gewünschte, zu tun. Also das Gewünschte dürfte sich dann wohl auf das prospektive Opfer, also auf die jeweilige Frau oder sowas beziehen. Jetzt wird's schön. Es bleibt nur eine Schlussfolgerung. Lieber einmal eine Chance auf Sex verpassen, als die Grenzen eines Menschen zu verletzen. Wer welche eine solche Zurückhaltung im Zweifelsfall fordert, der wird von den Gegnerinnen der Definitionsmacht schnell Lustfeindlichkeit vorgeworfen. Dieser Vorwurf wäre lächerlich, wenn das Thema nicht so ernsthaft wäre. Er offenbart, wie wenige aus welch mackerhafter Perspektive er kommt. Nämlich aus der, die an offensives Anmachen gewöhnt ist, den regelmäßigen Erfolg desselben erwartet und keine Einschränkung oder auch nur Kritik dieser Praxis hinnehmen will. Die jenen Vorwurf der Lustfeindlichkeit erheben, haben offensichtlich nie darüber nachgedacht, wie viel Lust getötet wurde durch unerwünschte Annäherung. Das muss man sich schon mal auf den Lippen zergehen lassen. Ich würde weiterhin behaupten, dass auch diese Passage den absoluten Konsens in diesen Definitionsmachtsgrenzüberschreitungsszenen darstellt und gar nicht eine besondere karikaturhafte Zuspitzung von etwas wäre. Ich drehe das mal um und frage, wie viel Genuss, schöner Sex, tiefe Liebe, mit anderen Worten, wie viel Chancen aufs Glück sind unwiederbringlich vertan worden durch Zögerlichkeit, Ängste, nie erworbenen Charme, nie gekannte Leichtigkeit in der Konversation, nie zum Einsatz gebrachte kleine Aufmerksamkeiten. Das ist die Frage und im Folgenden wird es darum gehen. Es geht nämlich in der gesamten Definitionsmachtsdebatte und was dahinter steckt, in Wirklichkeit noch nicht einmal in dem Maße, deswegen werde ich euch damit auch gar nicht besonders aufwarten, um Sex. Es geht im Wesentlichen um Liebe. Und es geht um Strategien, dieselbe zu verhindern. Es geht darum, Leute unglücklich zu machen. Männer wie Frauen. Es geht genau darum, das zu verhindern, was in der Anbahnung von Liebe so wichtig wäre. Grenzen zu überschreiten, Herrgott nochmal. Einmal festzustellen, wie verschüchtert, wie viele Ängste man, Mann und Frau, mit sich selber herumträgt, wie unendlich schwer es fällt und wie viel Unglück es vielleicht Wochen oder Monate später ist, wenn man über sowas nochmal reflektiert, dass man sich nicht getraut hat. dass das entscheidende Wort noch nicht einmal gefallen ist, dass man in der vorab gesetzten Angst, sich einen Korb zu holen, auch das kann ja einer Frau genauso passieren wie einem Mann, man nichts gewagt hat. Das jetzt nun plötzlich mit solchen, lieber einmal eine Chance auf Sex verpassen, als die Grenzen eines Menschen zu verletzen, zu kontern. Welcher Zynismus, welcher Wille zum Unglück darin liegt, das ist kaum auszumachen. Und das ist das Zentrum dieser sogenannten Debatte. Wovon ich da sprach, berichtet bereits die Weltliteratur des 19. Jahrhunderts von diesem Unglück, dass man jeder und jede, ich glaube, das gilt für euch hier genauso, wie ich mir das meine denken kann, schon einmal erlebt hat. Unglück oder im Sinne von, dass man mit Erschütterungen feststellt, was man wieder alles falsch gemacht hat. Oder manchmal durch die Geliebte feststellt, dass es beinahe daneben gegangen wäre, weil man viel zu lange gezögert hat und man gerade noch mal Glück gehabt hat. Denn es gibt Situationen, die kommen nicht wieder. Und es sind Grenzüberschreitungen. Also wie gesagt, davon, über diese vertanen Chancen, berichtet schon die Weltliteratur des 19. Jahrhunderts. Davon weiß jeder hier unter uns, ob Frau, ob Mann, ob Jugendlicher, zu berichten. Also sprechen wir von Glück und vom Unglück. Den durch nichts bestimmbaren Willen ersetzt man also durch eine dogmatische Setzung, die da heißt, wie du es erlebt hast, so sei es. Die zaghaften Versuche, objektive Kriterien, also es geht wieder um diese Vergewaltigungsdebatten, objektive Kriterien zu fassen und es nicht beim ausschließlich subjektiven Bewenden zu lassen, zielt in die richtige Richtung, musste aber scheitern, denn wie ihre Kontrahenten argumentieren die Definitionsmachtbefürworter juristisch und damit falsch. Eine juristische Kategorie wird das, was subjektiv erlitten wurde, niemals fassen können, juristisch im Sinne von Standrecht und Sippenhaft, geriert sich aber auch der antisexistische Mainstream. Er setzt das subjektiv Erlebte als Strafe nach sich ziehenden Bruch des Willens und kürt die Trägerin dieses Willens per gewährter Definitionsmacht zur Richterin oder besser zum Racheengel und bereitet so eine antisexistische Strafprozessordnung vor. Das hierin hypostasierte Selbst kann jedoch unmöglich einen Begriff von Realität vermitteln und will es auch nicht. Unentwirrbar werden Tatsache und individuelle Verarbeitung. Statt kritischer Bemühung oder emanzipatorischer Absicht wirkt hier ein selbstherrliches Subjekt, dessen Integrität und Unbestechlichkeit jeder Verunsicherung durch die Außenwelt widersteht. Das ist dieser spezifische Grenzenwahn in diesen Setzungen eines autonomen Ichs, nicht? Was also jeder, der sich einmal ein bisschen, und das sollte man, mit Psychoanalyse und verwandten Dingen beschäftigt hat, natürlich von sich weisen muss. Es gibt dieses autonome Ich in dem Sinne gar nicht. Es ist ein Bündel voller Zweifel und Ängste. Und es ist verschieden stark ausgerichtet und es ist mit sich selber so sehr im Unreinen, dass man es als eine Identität, ein nicht angreifbares Ich in dem Sinne gar nicht setzen kann. Aber es geschieht. Denn dabei ist, wie gesagt, nicht so unsicher wie die individuelle Unterscheidung zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und den Anderen. Dazu ein Zitat von Freud. Die Pathologie lehrt uns eine große Anzahl von Zuständen kennen, in denen die Abgrenzung des Ichs gegen die Außenwelt unsicher wird. Oder die Grenzen wirklich unsicher gezogen werden. Fälle, in denen uns Teile des eigenen Körpers, ja, Stücke des eigenen Seelenlebens, Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, wie fremd und dem Ich nicht zugehörig erscheinen. Kennt jeder. Andere, in denen man der Außenwelt zuschiebt, was offenbar im Ich entstanden ist und von ihm anerkannt werden sollte. Also ist auch das Ich-Gefühl Störungen unterworfen und die Ich-Grenzen sind nicht beständig. Zitat Ende. Damit ist genau der seelische Vorgang beschrieben, der aus einer Verführung, die ja an irgendeinem Mindestinteresse beim anderen ansetzen muss, sonst wäre sie es nicht, dann wäre die Definition falsch. Also nochmal, damit ist genau der seelische Vorgang beschrieben, der aus einer Verführung, die ja an irgendeinem Mindestinteresse beim anderen ansetzen muss, eine Vergewaltigung neuen Typs werden lässt. Der Außenwelt, dem anderen, wird zugeschoben, was offenbar im Ich entstanden ist, die Lust nämlich. Am Ende einer Debatte, die nie eine war, weil die Teilnehmer gegen das Argument genauso resistent sind wie gegen die zur Verhandlung stehende Realität, herrschen Hass und Feigheit, wie hier in Lübeck. Das Begriffsarsenal ist auf zwei Wörter, Patriarchat und Definitionsmacht, zusammengeschrumpft. Der ganze Jammer des Geschlechter- und Liebeskrieges, auch unter Gleichgeschlechtlichen, bleibt verborgen, ja, wird entsorgt durch eine Haltet-den-Dieb-Rhetorik, die im als Vergewaltigung rubrizierten Lustmachen, wie das in Berlin einmal hieß, das Böse schlecht hinsieht und eine Gemeinschaft der Unzufriedenen geschmiedet, die im Täter jagenden Halali sich einigt. Eine Minderheit ist es nur, die dieses Ritual regelmäßig wieder aufleben lässt, und eine große Mehrheit zollt entweder distanzierten Beifall oder schweigt unauffällig und tut hinter vorgehaltener Hand kund, für wie hohl und überflüssig man die Veranstaltung halte. Auch das ist in Lübeck so. Die Mehrheit weiß doch, dass das alles scheiße ist. Aber man traut sich nicht. Ganze Kneipenkollektive knicken ein. Man haut den Typen zum Teufel und geht der Frage nicht nach, was ist wirklich vorgefallen. Man lässt das einfach im Raum stehen. Man hat Angst. Man hat Angst, weil hier Leute mit dem kleinen Katechismus der KPdSU antreten und sagen, wir müssen hier die Definitionsmacht einmal anwenden oder so ähnlich. Ne? Verbannt im Giftschrank der Seele wuchert die Lust. Sie tritt per se aggressiv, grenzüberschreitend, ungesittet auf. Wie sollte sie anders sein, wo sie doch schon das Krähen des Kindes nach wollüstiger Aufmerksamkeit keineswegs unaggressiv ist oder das Versunkene an den eigenen Zehen lutschen eben kein besonnenes oder soziales Verhalten vorstellt. Die ganze Triebgeschichte eines jeden Männlein wie Weiblein ist von Kindesbeinen an eine Geschichte frustrierter Allmachtsfantasien, schreckerregender Vorstellungen, Versagungen und Entsagungen, aber auch einer Lust, die sich ständig gegen die ihr mit einigen Recht übrigens auferlegten Verhaltensformen wehrt. Das Spiel schließlich wird zur Form lustvollen Agierens, ohne, zumindest unter aufgeklärteren Verhältnissen, als sie momentan in den diversen Szene-Journalen herrschen, sofort Strafe fürchten zu müssen. Erwartet jemand ernsthaft, dass das Verbotene und vordergründig Gezähmte dieses Spiel nicht bestimmt? Dass die Freuden der Passivität wie der Furor der Überwältigung? Nur Lügner oder große Zuchtmeister ihrer Libido können von sich behaupten, im Liebesspiel nicht schon Figuren der Überwältigung mit der begehrten Person gespielt zu haben? Oder so etwas könne keinen Spaß machen? Besser an seine kindlichen und jugendlichen Doktorspiele und an manche mit Schuldgefühl belastete Erfahrung des Erwachsenenlebens sollte sich derjenige erinnern, der von sich behauptet, er habe in Fantasie und im Liebesspiel nicht manches Mal die große Überrumpelung, das Genommenwerden vom wilden Mann, der durchaus von einer Frau gespielt werden kann, nicht schon lustvoll durchlebt. Keinen nachvollziehbaren Grund gibt es auch dafür, warum Schwulen oder Lesben diese Grauzone des Spiels mit masochistischem Es mit sich geschehen lassen und sadistischer Gewalt fremd oder dieses eine exklusive Domäne der Männlichkeit sein solle. Gerade dieser Stereotyp von der besonders und naturgegebenen Moralität der Frau, so wie also seit den 70er Jahren Ökopax feministisch schwadroniert wurde und wird, erscheint wie eine politisch korrekte Variante des Gebärmaschinenfeminismus der katholischen Kirche, wenngleich diese per Definitionem die homoerotische Variante des genannten Stereotyps nur Frauenliebe ist wahre Liebe zugunsten der Mutterliebe verwerfen dürfte. Hier wie dort wird ein passives Frauenbild kultiviert, das spielt eine nicht unentscheidende Rolle bei solchen Debatten, wird ein passives Frauenbild kultiviert, das die Lust, das Gemeine, den Schmutz nur als von außen kommende Anfeindung des reinen, sanften, ja engelsgleichen Wesens kennt. Die genannten Figuren im Liebesspiel mit Vergewaltigung umstandslos zu identifizieren, geschieht absichtsvoll. Denn bekanntlich stößt Vergewaltigung, also der bewusste Bruch fremden Willens unter Ausübung von Gewalt oder ihrer Androhung zum Zweck der Benutzung eines Körpers zur Befriedigung der eigenen Lust, in linken Kreisen nirgends auf Zustimmung. Das wäre ja wohl ein Gerücht, was irgendwelche Bastards oder so behaupten. Dass in irgendwelchen linken Gruppen im weiteren Sinne des Wortes irgendwelche Leute sagen, Vergewaltigung ist Spitze. Aber so will es einen ja manchmal anspringen. Dem Täter wird seine Handlung bei Anzeige vor den Strafbehörden oder Information des Umfeldes Bestrafung und/oder Ausschluss einbringen. Weil das hab dich nicht so, ich dachte, du bist emanzipiert, der späten 60er Jahre längst nur noch in der Kinoretrospektive gesagt wird, meint die Vergewaltigungsdebatte in der linken Szene etwas ganz anderes. Das ganze redundante Pochen auf die Definitionsmacht soll die Grenze zwischen dem herkömmlichen Bild von Vergewaltigung, wie eine Frauen- und Lesbengruppe aus Berlin sich unfreiwillig ehrlich einmal ausgedrückt hat, und ganz andere Formen der Grenzüberschreitung, von der Anmache, die immer wieder vorkommt, die Anmache als was ganz besonders Böses, bis zum, wie es auf Amtsdeutsch heißt, geduldeten Geschlechtsverkehr gezielt verwischen helfen. Die genannten Formen des sexuell motivierten Übergriffs aber schillern mehr, als es denen lieb sein kann, die sie anklagend ins Feld führen. Die alltägliche sogenannte aggressive Anmache als ausgesprochen penetrante Form eines Verführungsversuchs, der auf das Einverständnis des begehrten Objekts schon nicht mehr abzielt, das macht nämlich aggressive Anmache auf, ist völlig intolerabel und tatsächlich ein Gewaltakt, der die Bewegungsfreiheit von Frauen in der Öffentlichkeit gelinde gesagt einschränkt, hat aber genau deswegen mit Verführung nichts zu tun, was selbstverständlich für die Duldung unter Drohung und so weiter nicht minder gilt. Ja? Also einfach zu diesem Begriff der Verführung, diese Unterscheidung wäre wichtig. Die aggressive Anmache, nicht? Ich weiß, ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht unbedingt nur das Hinterherpfeifen, sondern das ist dann auch häufig auch noch garniert mit ausgesprochen widerwärtigen Wörtern und einem entsprechenden Auftreten auf der Straße oder in der Straßenecke. Also dieses Spalier gehen müssen für Frauen. Ist deswegen keine Verführung, weil der entsprechende Typ in dem Augenblick, wo er es tut, längst weiß, vorab schon abgeblitzt wird sowieso nichts. Ist also per Definition etwas anderes. Es ist der Form nach noch in einer entfernten Verwandtschaft zu dem, was man Verführung nennen könnte, dem Inhalt nach aber längst etwas ganz anderes. Das ist ungefähr so, wie man mir kürzlich aus einem Ingenieursfachbereich in der Universität München berichtet hat, also nicht nee, wissenschaftlicher Überbau schon, also keine Studenten mehr, wo unter dieser doch recht reinen Männerwelt eine Minderheit nur von Frauen überhaupt gibt und eine von ihnen war ausgesprochen sexy, im Sinne von hat sich also auch entsprechend gekleidet und wurde dann in den internen Gesprächen dieser Männer rappzapp als Schlampe abgetan. Sowas gibt es allerdings. Aber das findet in Definitionsmachtdebatten ja überhaupt gar keinen Gegenstand. Die Abscheu, und darum geht es, die Abscheu vor der Anmache meint jedoch mehr als die nur allzu begründete Angst vor gewalttätigen Übergriffen. In ihr schwingt häufig die Selbststilisierung zum Opfer von Angriffen aus der feindseligen, penetrierenden Außenwelt mit, wodurch unfreiwillig die klassische Geschlechterrolle der Frau reproduziert wird. Wo Männer- und Frauenzusammenhänge sich auf die Brandmarkung jeder Anmache einigen, spricht aus ihnen geschlechtsunabhängig die Angst vor der eben zur Sexualität gehörenden Grenzüberschreitung, die man sich selber aktiv nicht zutraut und passiv nicht erleben will. Rigider Selbstschutz, der die Zurückweisung eigener Annäherungsbemühungen genauso fürchtet, wie fremdes Begehren. Ich zitiere die in einschlägigen Kreisen sehr geschätzte Autorin und Professorin, ja, solche Leute bringen es tatsächlich zu Professuren, Barbara Kavemann, die schreibt: Zentral für das Erleben von Gewalt ist das persönliche Empfinden von einer Grenzüberschreitung, von einer Enteignung des Körpers und der Seele, von einer Beschneidung der Persönlichkeit, bis nur noch ein Rumpf übrig ist. Dieses Zitat verrät die Bildersprache, worum es da geht, die mit keineswegs zufälligen Analogien zu Zwangsprostitution, Verstümmelung der Genitalien und Zerstückelung des Körpers, wie ihn sonst nur Splatter-Videos präsentieren, arbeitet, sagt viel aus über die Seelenverwandtschaft zum klassischen Inquisitor oder Zensor. Eine verwandte Sprache kennt man aus den periodisch auftretenden Missbrauchs- und Vergewaltigungsserien der Regenbogenpresse. Den Intentionen der linken Szene verwandt schauen sie durchs Schlüsselloch, wie früher einmal ein entsprechendes Magazin hieß, und bieten ein lustvoll ausgemaltes Szenario einer durch brutale Aggression zerstörten Schuldlosigkeit, Reinheit und ergötzen sich am Ausgeliefertseins der vergewaltigten Frau oder des Mädchens. In diesem obsessiven Vergnügen scheint der Wille zur Tat auf, der sich umstandslos in furchtbares Strafbedürfnis gegen die vermeintlichen oder wirklichen Täter wandelt. Die Angleichung der Geschlechter in der Ungeschlechtlichkeit des keinen psychischen oder sozialen Ballast mehr duldenden Konkurrenzkampfes hat der traditionellen Familie und ihren Rollenzuweisungen den Garaus gemacht. Die Erkämpfung der Gleichheit aber hat den Verzicht auf das Besondere, die bedrohliche Eigenmächtigkeit des Sexus gefordert. Der Feminismus der Szene ist nicht mehr wie zu Simone de Beauvoirs Zeiten Avantgarde einer gesellschaftlichen Bewegung zur Überwindung der repressiven Ungleichbehandlung von Mädchen und Frauen. Vielmehr scheint er eine Veranstaltung zur Niederhaltung der Ansprüche, die der verdrängte Sexus periodisch und nahezu übermächtig dem souverän sich wähnenden Subjekt auferlegt. Vieles von dem, was de Beauvoir in ihrem Standardwerk Das andere Geschlecht, das solche Definitionsmachtmenschen natürlich nicht lesen, das hat verdächtige 600 Seiten, vieles von dem, was sie da also in den späten 40er Jahren beschrieb und kritisierte, ist in den Metropolen fast restlos verschwunden und derzeit nur ist gut, bei manchen migrantischen, insbesondere islamischen Communities anzutreffen. Was ich meine? Die Bindung der Mädchen und Frauen ans Haus, das Verbot sexueller Erfahrungen auch vor der Ehe zu machen, die Reduzierung auf die Gebärerin und so weiter. Vieles von dem, was de Beauvoir forderte, ist erfüllt, seit Jahrzehnten erfüllt. Deswegen hat der Feminismus manchmal einen solchen Bart. Ohne dass Erfüllung sich einstellen wollte. Was ich meine, gleichberechtigte Bildungschancen, der allgemeine Zutritt in die männliche Domäne des Berufslebens bis hinauf zu Führungspositionen, das Verschwinden des Eheknasts, traditionellen Zuschnittes und so weiter. Fragt mal ältere Frauen, die jetzt schon im Rentenalter sind, die können darüber noch berichten, was so alles passiert ist in einer beeindruckend kurzen Zeit, wie viel Befreiung tatsächlich stattgefunden hat. Man kann die immer noch nicht durchgesetzte völlige Gleichstellung der Geschlechter beklagen. Dass die Entwicklung ungebremst auf diese Gleichberechtigung zueilt, lässt sich einfach nicht widerlegen. Dass das Patriarchat im Sinne Beauvoirs heute noch existiere und eine ganz perfide Säule des metropolitanen Systems sei, wird zwar unverdrossen behauptet, aber niemals nachgewiesen. Tatsächlich sind sich die Geschlechter bis auf den genitalen Unterschied immer gleicher geworden, und schön ist es nicht. Und trotzdem bleibt die gesellschaftliche Gewalt, die immer auch die Vergewaltigung mit einbeschließt, bestehen. Was sich da gegen Frauen wendet, ist nicht Ausdruck eines den Kapitalismus begründenden besonderen Ausbeutungsverhältnisses, sondern ein Ausdruck des gesellschaftlichen Unglücks in der warentauschenden Gesellschaft, die Individuation verlangt, ohne Individualität zu ermöglichen. Wenn Linke den kritischen Anspruch formulieren, bestimmte private Gemeinheiten, die Männer Frauen antun oder bestimmte zumeist bei Männern auftretende unangenehme Verhaltensweisen nicht einfach hinnehmen zu wollen, dann ist das mit der Leier vom ewigen, bestenfalls sozialisationsbedingt unterschiedlichen Geschlechtercharakter der Männer hier und der Frauen dort nicht zu haben. Mehr als die Setzung bestimmter Standards untereinander, die im Wesentlichen verhindern helfen sollen, dass nicht jedes Verhalten als Privatangelegenheit hingenommen wird, und die im Beziehungskrieg Geschädigten frühzeitig Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren, ist gar nicht möglich. Die Voraussetzung für Festlegung solcher Standards ist die für alle verbindliche theoretische Arbeit, die nicht auf die Schaffung guter Menschen, sondern auf die Abschaffung der auch im Einzelnen wirksamen falschen Verhältnisse zielt. Die linke Mehrheit begnügt sich damit, die Restbestände der immer schon problematischen Patriarchatsdiskussion mit gerade einmal drei Schlagworten gegen sexuelle Gewalt, gegen patriarchale Unterdrückung und die Definitionsmacht darüber, was Vergewaltigung ist, liegt bei der Frau zu verwalten. Viel mehr ist nicht übrig. War auch viel mehr früher gar nicht da. Als wollte man sich der ohnehin nur noch kulturalistisch definierbaren Szenezugehörigkeit durch rigiden Ausschluss von Fehlverhalten und Tätern versichern, konzentriert sie sich leidenschaftlich nur auf das eine. Vergewaltigung. Das ist das, was überbleibt. Der letzte Heuler, der letzte Versuch zusammenzukitten, was objektiv schon nach allen Seiten auseinandergeflogen ist und sich aus einer Mischung aus Dumpfheit und Faulheit dann trotzdem immer in den gleichen Gegenden und Lokalitäten herumwälzt. Statt nun aber dieses Thema nüchtern vor dem Hintergrund der befremdlichen Zumutungen des Eros zu behandeln, vollzieht die Szene mit ihrem autoritären Dauerbrenner Vergewaltigung in, wenn auch völlig verrückter Weise, die vollzogene Gleichberechtigung der Geschlechter im Zeichen der Desexualisierung aller Körper nach. Schon in mancher Vorgängerdiskussion, etwa der Pornodebatte, schlimmen Angedenkens, Andrea Dworkin, Alice Schwarzer und so weiter, wurden die Grenzen vernünftiger Kritik überschritten, traten Relikte prüden Eiferertums zutage. Ich erinnere nur noch mal an den schlimmen Satz in einem Interview von 1986, als Frau Schwarzer bezüglich auf die Mode junger Frauen damals, die heute übrigens völlig normal ist, die so im weiteren Sinne gerne schwarz, gerne Seide, gerne ein bisschen durchsichtig und ein klein wenig an Negligés erinnerte. Hübsch. Sie nannte das die Vernuttung der Mode. Da wurde mir klar, dass ich diese Frau stets hassen werde. Nicht die Vermarktung der Lust und der Körper etwa wurde in aufhebender Weise kritisiert damals, sondern der zugleich hochmoderne Rückzug in eine ältere Vergesellschaftungsstufe, die der ihr Verfallsdatum lange überschritten habenden engen bürgerlichen Moral der innerweltlichen Askese vollzogen. Das dürfte es sein und das dürfte es auch heute noch sein. Regressive Gleichheit bedeutet so, zwar sind die Täter immer Männer, die Ankläger dagegen sind wir alle. Das verärgert zwar Frauengruppen immer aufs Neue und verunsichert und sensibilisiert, wie man heute da sagen würde, die entsprechenden Männergruppen, die ja dann so als Vorfeldorganisation gewähnter Radikal-Feministinnen den Job sozusagen machen, also solche Bastard-Hanswürste, die dann eben witzigerweise nicht gerade besonders beliebt sind in den entsprechenden feministisch gesinnten Frauengruppen, weil dieses allzu eilfertige und hinterherhecheln natürlich auch so richtig toll nicht ist und auf der anderen Seite würden sie es ihnen ja nie ganz recht machen können. Aber gut, an der Tatsache, dass die Mehrheit der Linken die genannten Kritikpunkte entweder immer brav ins Spiegelstrich-Glaubensbekenntnis aufnimmt oder sich mit keinem Wort den Kampagnen entgegenstellt, wie hier in Lübeck, ändert das nichts. Längst hat sich der selbstbezüglich desexualisierte Konsens der Mehrheitsgesellschaft eingeschlichen, der das dem selbstfremde Objekt nicht mehr leidet und sich in Selbstbestimmung gefällt, wie es die Linke seit Jahren vorgesehen hat. Mein Körper gehört mir, einst wichtiges Schlagwort der Paragraph 218 Kampagne und als Schlagwort gegen Benutzungsrechte in Anführungszeichen in Ehe oder Beziehung einsichtig, meint längst weit mehr. Im individualistischen Pochen auf die körperliche Integrität steckt eine ganz andere Losung. Ich gehöre mir oder vielleicht klassisch und dadurch noch überzeugender der Einzige und sein Eigentum. Jene also zum endgültigen Wahnsinn hinaufgesteigerten philosophischen Versuch Max Stirners, der in der deutschen Ideologie so überzeugend abgefertigt worden ist, worauf letztlich nichts anderes mehr kommt als ein größenwahnsinniges, um sich selbst kreisendes, eingemauertes, und zwar selbst eingemauertes Ich, das es in Wirklichkeit gar nicht geben kann, das als Beweger und Sachwalter aller großen Angelegenheiten dann auch noch aktiv werden können. Normalerweise ist uns nichts gesicherter, das ist ein Zitat, das ist ein wichtiges Zitat, also lieber langsamer. Normalerweise ist uns nichts gesicherter als das Gefühl unseres Selbst, unseres eigenen Ichs. Dies Ich erscheint uns selbstständig, einheitlich und gegen alles andere gut abgesetzt. Laut Freud, von dem das Zitat stammt, eine Selbsttäuschung, denn, Zitat Fortsetzung, dass dieser Anschein ein Trug ist, dass das Ich sich vielmehr nach innen ohne scharfe Grenze in ein unbewusst seelisches Wesen fortsetzt, das wir als Es bezeichnen, dem es gleichsam als Fassade dient, nur in einem Zustand, einem außergewöhnlichen zwar, den man aber nicht als krankhaft verurteilen kann, wird es anders. Nur in einem Zustand, den bestimmte Leute nicht herbeisehnen. Auf der Höhe der Verliebtheit droht die Grenze zwischen Ich und Objekt zu verschwimmen. Allen Zeugnissen der Sinne entgegen behauptet der Verliebte, dass Ich und Du eines seien und ist bereit, sich, als ob es so wäre, zu benehmen. Dieser Satz ist bei Antisexisten, Feministinnen etc. müsste wie von selber der vollständige Skandal sein. Dieser Satz ist der Aufruf zur Grenzüberschreitung. Dieser Satz ist die möglicherweise erfreulichste und wunderschönste, wenn auch in einem sachlichen Ton gemachte Definition von Liebe und Verliebtheit. Dieser Satz ist ein kleiner Hinweis darauf, was Glück sein könnte. Aber davon verstehen Sie nichts, das wollen Sie austreiben. Weil einem der eigene Körper, die eigene Persönlichkeit eben nicht mehr ganz gehören soll, wenn Liebe in ihrer materiellen Gestalt der entfalteten Sexualität also zum Höhepunkt kommt. Weil im Gegenteil die Unmöglichkeit der völligen Vereinigung über kurze Augenblicke hinaus als schmerzlich empfunden wird. Weil also in der ausgelebten Sexualität der Mensch sich ausliefert und eben kein höheres Ziel kennt, ist das Gerede von der Autonomie und der unbedingten Selbstbestimmung, ja, bedenklich, schrieb ich damals, gar nicht bedenklich, es ist falsch. Es ist ein Anschlag aufs Glück. Sich auszuliefern um der Lust willen, die man am anderen hat, und darum an sich selbst, berührt alle Grenzen, die Realitätsprinzip und Zivilisation als Selbstschutz aufgerichtet haben. In der Liebe erscheint der Ich-Panzer eine kurze Weile lang wie geborsten und die Liebenden wähnen sich aus dem Sicherheitstrakt entlassen. Aus dem Sicherheitstrakt Ich entlassen. Sich auszuliefern, aus freien Stücken, dem Realitätsprinzip eine kurze Weile den Laufpass zu geben. Im bewusst erlebten ozeanischen Gefühl, wie Freud das nannte, aufzugehen, ohne die Errungenschaften von Zivilisation aufzugeben, deren höchstes das Zwangsgehäuse Ich eben doch ist, das ist Erfüllung und könnte Vorschein sein. Was Freud redlich, aber mit Sorge beschreibt, denn unheimlich ist ihm alles, was jenseits seines normalerweise liegt, ist den Antisexisten schon kein Nachdenken mehr wert. Dem schrankenlosen Ich, das seine Schwäche einpanzert, setzen sie die Gewalt gegenüber, solchermaßen für jedes persönliche Scheitern, Leiden, Unglücklichsein, eine ominöse Penetration des in sich ruhenden Selbst durch die in ein abstraktes Schlagwort verwandelte Außenwelt verantwortlich machend. Diese als Patriarchat plus Staat und Kapital gesetzte Außenwelt wird mit dem stumpfen Recht einer individuellen Persönlichkeit, die gegen alles andere gut abgesetzt ist, wie Freud das nannte, abgewehrt. Auf der Höhe der Verliebtheit droht Freud zufolge die Grenze zwischen Ich und Objekt zu verschwimmen. Freud selber hielt es mehr mit der in vernünftigen Bahnen verwalteten Triebregungen als mit den Wagnissen des Aufgehens im Anderen, hoffend eine Mitte aus Triebverlangen und gelungener Sublimierung zur Stärkung des Ichs und damit der Zivilisation könne Schlimmeres verhüten. Das Schlimmere aber ist eingetreten. Der von Freud als Normalzustand angesehene relativ ichstarke zu Objektbeziehung befähigte Mensch ist am Verschwinden. Die Pathologien hören auf, als Ausnahmeerscheinungen einer gesellschaftlichen Normalität messbar zu sein. Damit scheint es so zu sein, dass die Höhe der Verliebtheit zugleich die Absturzstelle in die Pathologie sein muss, samt der dazugehörigen Höllenangst davor. Diese Angst vor der Grenzüberschreitung, die man nicht wagt, produziert die Halluzination der Fairnisse, die aus der verdrängten Lust sich nähren und endet schließlich bei der wirklichen Begegnung mit dem anderen Körper, dem Objekt der Begierde, katastrophisch. Dem zu entgehen, kann nur über das typisch sozialdemokratische Projekt der Sexualhygiene gelingen, glauben einige. Die Antwort auf das nicht gewagte Risiko ist die Desexualisierung der Sexualität, die Binnenmoral des Reihenhausbewohners und damit natürlich auch die des Todesstrafenforderers. Das, was man im szeneeigenen Sexualitätsdiskurs aufgegeben hat, die Verführung, die Beunruhigung, bleibt als Gefahrenmoment zurück. Der entsinnlichte Mensch bezieht sich positiv auf die Gemeinschaft derer, die ihm gleich sind und die er wegen der wechselseitig auferlegten Versagung so verabscheut wie sich selber. Er formt Erotik in desexualisierte Nähe um, ja, und wird mit dem selbstproduzierten namenlosen Unglück auf Tätersuche gehen müssen. Wie hier in Lübeck. Es klammert sich der Einzelne an die Fiktion der Subjektivität, die ihm so abstrakt gerät wie Rechtsnormen, womit über die Substanz schon das letzte Wort gesprochen ist. Sich seiner selbst nur noch in der Abwehr jedes identitätsstörenden Angriffs von außen versichernd, die konstitutive Wechselwirkung des Ichs durch die Objektfixierung langsam abstreifend, in nunmehr bloß noch regressiver Art sich ins ozeanische Gefühl des um seine selbstreferenzielle Allsinnlichkeit ringenden Säuglings zurückfliehend, konstituiert sich der neue Mensch. Zur Gewalt in Anführungszeichen, zum unglaublichen Wagnis wird jede rückversicherungsfreie Bewegung auf einen anderen zu. Als persönliche Katastrophe wird nicht nur der Sprung ohne Sicherheitsnetz erfahren, und das ist das, was Liebe anbahnt, den kaum einer mehr wagt, sondern schon die bloße Ahnung, der abgedichtete Panzer des eigenen Ichs könnte von außen Schaden nehmen. Die Angst vor dem Leiden potenziert sich in der Angst vor dem Leiden in der Liebe. Die Lust weiß, dass sie wagen muss, will sie zum Höhepunkt kommen. Das schwache Ich aber baut der Katastrophe vor. Die immer unerotischere Formalisierung, des Umgangs der Geschlechter miteinander. Da mache ich einen kleinen Einschub. Was ich darunter unter anderem meine, ist jener geradezu widerwärtige, lusttötende Katalog, der auf irgendwelchen kalifornischen Universitätsgeländen erfunden worden ist und längst in Deutschland angekommen ist, wonach jeder einzelne Schritt der Annäherung zwischen Zweien ein zu verbalisierender sei und abzusprechen wäre. Diese unglaublich uncoole Vorstellung, was da auf der Bettkante stattfindet, bevor auch nur eine Hand die andere berührt, das sind dann eben auch solche Versuche, Katastrophen vorzubauen und in Wirklichkeit eine schon längst angelegt zu haben. Also nochmal die immer unerotischere Formalisierung des Umgangs der Geschlechter miteinander, das beständige Sich-Wappnen, was eben in solchen Absprachekatalogen ja eigentlich gemeint ist, erschwert nicht unbedingt das, was man als eine Beziehung zu verharmlosen gelernt hat. Es untergräbt aber nachdrücklich das triebhafte Erlebnis und sinnt unfreiwillig auf die Liquidierung der Lust zugunsten von Beziehungen, die mit dem schon anrüchigen Vokabeln Zuneigung und Nähe, die der Sexualisierung von Bedürfnissen entgegengesetzt werden, lauwarm belegt sind. Zuneigung und Nähe. Die Bedürfnisse sind aber nicht sexualisiert, sondern durchaus sexueller Natur. Der in der Szene geachtete Männerrundbrief, den es heute nicht mehr gibt, ein Selbstverständigungsmagazin autonomer Männergruppen, brachte vor ungefähr 10 Jahren, genauso komisch wie bedrohlich, die Sache so auf den Punkt. Das haben mal wirklich viele Leute gelesen. Ich denke, es ist nötig, mehr zu reflektieren, was Sexualität und sexuelle Fantasien für uns bedeuten. Dafür würde ich anregen, es einmal zu probieren, für längere Zeit keine Sexualität auszuleben. Erstmal vielleicht nur nicht mit anderen, aber ich meine auch mit euch selbst. Also Finger auf der Bettdecke, gell? Und zu beobachten, was das mit euch macht. Und wenn das nicht vorstellbar ist für euch, dann finde ich es wichtig zu erkennen, dass ihr in einem Suchtmuster gefangen seid. Und da wünsche ich mir dann einen bewussten Umgang mit. Wenn ihr in einer Beziehung lebt, warum das so schwierig ist mit der Vorstellung, diese ohne Sexualität weiterzuführen. Und wie ist das mit euren sexuellen Fantasien, mit denen es euch auch nicht gut geht, die andere als Sexualobjekte erscheinen lässt? Seid ihr bereit, auch diese vollständig aufzugeben? Das klingt jetzt alles so ulkig, ne? Aber ich meine, geht doch mal zurück, was ich euch da vorgelesen habe. Lieber einmal eine Chance auf Sex verpassen, als die Grenze eines Menschen zu verletzen. Ja, das weitergedacht kommt genau bei solch einem Unfug dann an. Und das ist natürlich in solchen Szenen, in denen die Angst vor dem anderen, die Angst vor der Grenzüberschreitung insofern nochmal höher ist, als natürlich jeder weiß, dass die Antisexisten überall lauern und die Angst vor dieser Strafe der willkürlichen Szene Justiz, die sitzt tief. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Das kommt also, das potenziert das Problem innerhalb bestimmter linker Ecken nochmal. Einen Schutzraum. Es war ja immer von Schutzräumen hier auch in Lübeck wie immer die Rede. Nicht? Aber das ist, wie gesagt, das ist seit 20 Jahren die gleiche Soße. Einen Schutzraum hat man zunächst, zu eurer Information, Häuser und Einrichtungen genannt, in die vergewaltigte und misshandelte Frauen sich von ihren Peinigern flüchten können. Also was ganz Nützliches. Zu diesem Konzept gehört die Stiftung innerhalb dieser Häuser einer Atmosphäre relativer Geborgenheit auch für die geschundene Seele. Das Unmaß von Angst und Stress, das oft jahrelang erlitten wurde, soll zunächst durch eine Phase der Entspannung, so das Konzept, abgelöst werden, in der die Frauen nicht nur frei von Männern sind, insbesondere eben genau jenen Männern, ne, sondern auch frei von den Herausforderungen des täglichen Lebens. Diese Auszeit wird als Voraussetzung dafür angesehen, allmählich wieder Selbstständigkeit zu gewinnen und sich die Welt zurückzuerobern. Die beabsichtigte Wiederherstellung des völlig erschütterten Ichs misslingt allerdings häufig und die Nähe zwischen Geborgenheit und Infantilität wird gerade in der künstlichen Welt des Schutzraums deutlich, wenn sich der Wille zur Überwindung der Wohlfühlphase nicht einstellen will. Was das ganz praktisch auf solche Frauenhäuser bezogen meint, ist, dass die immer wieder die Erfahrung machen, ich erkenne vielleicht auch Leute, die dort arbeiten, ich jedenfalls kenne solche Leute, dass es da welche gibt, die wollen schier nicht mehr raus. Die finden es gut. Die haben sozusagen eine bestimmte Selbstverantwortung dann abgegeben und sozusagen dieses, das Ich wieder aufbauen, damit es in der Konfrontation mit der Außenwelt, im weiteren Sinne des Wortes, ich rede jetzt gar nicht von Männern im Besonderen, das misslingt eben manchmal und der Schutzraumgedanke kann eben dazu führen, dass diese vorübergehende Wohlfühlphase als eine nicht enden wollende dann aufgefasst wird und es schwierig ist, diese Frauen, diese Art Frauen dann in ihre eigene Wohnung zu bringen und einfach sozusagen, wie sagt man dann, fit für den Alltag zu machen oder sowas. Weg davon. Schutzraum ist jedoch zugleich, wie ihr ja wisst, auch ein im Szenesprech negativ besetzter Begriff, der Anwendung findet, wenn ein geouteter Vergewaltiger, in Anführungszeichen, nicht sofort von seinem Umfeld verstoßen wird. Im selben Atemzug taucht strahlend positiv der gleiche Gedanke auf, wenn man sich auf seine einst erkämpften Häuser, Infoläden, Kneipen bezieht und sein Umfeld als Freiraum abfeiert, dessen Bewohner sich als Zusammenhänge definieren. Also genau das, was in der bestimmten Ecke von Lübeck immer noch weitergeht und weitergeht. Da gibt es die erste Generation, die den Freiraum erkämpft hat und wir sind heute von zwei höchstens 15-jährigen kaputzten, kuditragenden Gestalten dauernd verfolgt worden, die heftig mit ihrem Handy einer eben gar nicht vorhandenen Brigade-Sturmabteilung zugerufen haben, wo wir hingehen oder so etwas. Das heißt, es ist generationenüberspannend. Nicht? Meine Hoffnung war lange Zeit, das stirbt einfach aus. Das ist so ungeil, so unsexy, das kann doch kein Mensch wünschen, da irgendwie zu sein. Aber das, man blamiert sich, so wie man sich auch denkt, wie kann ein 15-Jähriger oder 14-Jährige auf die Idee kommen, mit Mama, Papa und am Ende sogar noch den Großeltern auf eine Anti-AKW-Bewegung zu gehen. Sie waren aber alle dabei. Ich habe es gesehen, weil ich so zufällig in Berlin, wie die nach Hause gegangen sind. Das ist inzwischen eine 3-Generationen-Veranstaltung. Schlimm. Also Zusammenhänge. Schon diese Selbstbezeichnung, Zusammenhänge, gemahnt an Blutsbande. Wie diese dienen solche Zusammenhänge nicht einem objektiv bestimmbaren und damit auch diskutierbaren Ziel, wodurch sie sich übrigens negativ von jedem Sport- oder Hobbyverein der Normalbürger unterscheiden. Die haben nämlich ein Ziel, die wollen Tore schießen oder auf Berge steigen oder, weiß ich nicht, machen immer so Sachen. Aber sie haben eben ein Nichtsbestimmbares. Als Zusammenhang etabliert sich eine Wohlfühlgemeinschaft Überforderter und Enttäuschter. Und er kann offenbar schon mit 15 losgehen, wenn man uns hinterher eilt, die sich gegen die Anforderung des Denkens und des Handelns abschotten. Unter sich aber dulden sie keine Schutzräume für abweichendes Verhalten. Mehr noch, um den identitären, also inhaltslosen Zusammenhang stets aufs Neue zu befestigen, sind sie genötigt, den Schutzraum, ihren Schutzraum, für den Vergewaltiger auch dann auszuräuchern, wenn es keine Vergewaltigung gab. Ziel der autoritären Veranstaltung ist Erhalt und Festigung des identitären Schutzraums per se, des eingepanzerten Ich, das zu schwach ist, die Andersartigkeit und Eigenmächtigkeit der Außenwelt zu ertragen oder gar sich an ihr zu entwickeln. Und das ist nun wirklich nicht im Besonderen ein Problem der Linken, das ist schon durchaus leider ein allgemeines Problem. Ein solches Ich hat mit dem, was der Begriff einstmals meinte, nur noch die Außenfassade gemeint. Weil es blankes Nichts und absolutes Prinzip zugleich ist, muss es stammeln. Es grenzt sich kollektiv als Zusammenhang gegen patriarchale Denkstrukturen ab, na, so in der Art wie diese Basta-Heinzis da, ich bin sicher, da gibt es einen ziemlichen Männerüberschuss, und behauptet sein Recht, jederzeit und allseits respektiert seine Meinung zum Besten zu geben. Das kommt dann nämlich wichtig dazu. Na? Dieses unbedingt und jederzeit seine Meinung zum Besten zu geben. In der Figur von der patriarchalen Denkstruktur, die ihr sicherlich auch schon hier und dort gehört habt, das heißt heute ein bisschen anders, in postmodernen Zeiten kann man das auch anders nennen, aber es meint immer das Gleiche, nicht? Das sind die Domänen von Karrierefrauen in bestimmten geisteswissenschaftlichen Bereichen, dann gegenderte Sonderformen und sonst etwas aufzumachen und sich wie Frau Kavemann dann auch noch Professuren abzugreifen. In der Figur von der patriarchalen Denkstruktur, nicht? Was soll das eigentlich meinen? Nicht? Das ist eine unglaubliche Blödigkeit. Die patriarchale Denkstruktur von vornherein kann man wahrscheinlich nur mit diesen Strichen und den großen I's irgendwie entgegengendern, denn Inhalte dagegen gibt es keine. Also es ist patriarchale Denkstruktur. Ist das Zentrum der Vergewaltigungsdebatte aufbewahrt darin. Als geistige Überwältigung erscheint der abstrakte und unpersönliche Charakter des reflektierten Gedankens. Da langsam. Als geistige Überwältigung erscheint der abstrakte und unpersönliche Charakter des reflektierten Gedankens. Der sich das Recht herausnimmt, ohne Ansehen der eigenen wie der anderen Person einen gesellschaftlichen Zustand zu analysieren, dessen Teil alle Diskutanten selber sind. Gegen diese, also keine Meinung, gegen diese Zumutung wird die Meinung in Anschlag gebracht, die einer bloßen Haltung entspringt, für die der Zusammenhang dann letztlich einsteht. Solche Meinung fordert gerade, weil sie nicht begründet ist, gegen den reflektierten Gedanken hysterisch Respekt für sich ein. Diese Schwäche des Meinens wird durch Authentizität auszugleichen versucht. Wofür ich mit meiner ganzen Person, also letztlich mit meinem Körper einstehe, ist der Maßstab des Absoluten. Schon im Anreden in einigen Szenekreisen wie Brothers and Sisters wird der Wunsch nach einem familiären Zustand, wie ihn sich das in seinem primären Narzissmus gekränkte Kind wünscht, deutlich. Um seiner selbst willen, das heißt, wie man eben ist, will man für voll genommen werden, ja geliebt werden, ohne Risiko, ohne Mühe, ohne Anstrengung. Das Pochen auf die Anerkennung der nicht am Außen gemessenen eigenen Meinung, die aus dem Bauch zu kommen hat, erinnert fatal an das frustrierte Kind, dem kein Lob für das zuteil wird, was ohne großes Dazulernen aus seinem Bauch kam und eben im Töpfchen landete. Denkfaulheit und Sexualabwehr ruhen auf demselben infantilen Fundament. Ja, schönen Dank. Wir können noch diskutieren später.